SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die Todesfuge gilt als das prägende Gedicht über den Massenmord an den Juden, ist heute eines der am meisten übersetzten deutschsprachigen Gedichte weltweit. Anlass für das vom Titel her vielleicht originellste Buch zum Celan-Jubiläum dieses Jahr, der Suhrkamp-Chef und Literaturwissenschaftler Thomas Spahr, der hat eine Biografie geschrieben. Nein, keine über Celan, sondern eine über die Todesfuge. Biografie eines Gedichts heißt es. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Frank Hertwig, Leiter der SWR 2 Literaturredaktion. Gleich erstmal die nächstliegende Frage, Frank. Biografie eines Gedichts, das klingt erstmal originell, könnte aber auch heißen 300 Seiten fein ziselierte philologische Exegese, jedes Wort dreimal abgeklopft. Ist es das, was die Leser erwartet?
Nein, das ist nicht, was die Leser erwartet. Also Biografie eines Gedichts beschreibt schon sehr gut, was Thomas Spahr macht. Er erzählt die Geschichte der Todesfuge, aber er erzählt natürlich auch die Geschichte von Paul Celan mit der Todesfuge. Also wir bekommen gleich zum Anfang, das finde ich fast die stärksten Kapitel, die Jugend von Paul Celan erzählt. Wir kriegen Czernowitz erzählt, den Herkunftsort, den Geburtsort von Paul Celan. Wir erfahren von dem schlimmen Schicksal seiner Eltern, die in einem Arbeitslager umgekommen sind. Er hat mit Glück überlebt. Und dann kommen eigentlich die ersten Überlegungen zu den Quellen zur Todesfuge. Also die Todesfuge ist, man weiß es nicht genau, 44, 45 geschrieben. Es gibt einen Bezugspunkt, das ist eine Quelle aus einer sowjetischen Zeitschrift, die heißt Istvestia. Und die bringt zum ersten Mal diesen Zusammenhang hervor, nämlich zwischen Tod und Musik, nämlich dass in Konzentrationslagern, dass in Arbeitslagern, dass in Ghettos Musik gespielt wurden zu Verbrechen. Und das ist ein Stück weit der Schlüssel. Und es ist eigentlich, das könnte man meinen, das ist eine eher uninteressante Geschichte oder so viele kleine Feinheiten. Aber diese Entstehungsgeschichte ist für Paul Celan sehr, sehr fundamental, weil es später eben Plagiatsvorwürfe gab gegenüber dem Gedicht, gegenüber der Celan-Lyrik. Und da war es immer sehr wichtig, wann sind diese Texte geschrieben. Dieses berühmte Schwarze Milch, das wir erkennen, ist zum Beispiel von Rosa Ausländer zum ersten Mal benutzt worden, 1925, das war nie ein Plagiat, sondern das war ein Zitat. Aber es gibt Gedichte von einem Jugendfreund von ihm, das heißt er, das ist schon sehr ähnlich zur Todesfuge. Und da war es natürlich fundamental wichtig zu wissen, wann so ein Text entstanden ist.
Die schwarze Milch hast du angesprochen, das ist so ein Begriff, der hängen bleibt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Also es gibt diese Zeilen, diese berühmten Schlagworte, die vermutlich sogar diejenigen kennen, die das Gedicht noch nie wirklich gelesen haben. Der Text selbst von der Todesfuge gilt auch als nicht sonderlich leicht, wie viele der Gedichte von Celan. Ist es denn trotzdem so, dass du nach der Lektüre das Gefühl hattest, ja, ich verstehe auch das Gedicht und nicht nur die Biografie besser?
Da bringt, muss ich sagen, Thomas Spahr eher weniger. Also ich hätte mir vielleicht auch für dieses Jubiläumsjahr, wir feiern im November ja noch den 100. Geburtstag von Paul Celan, jetzt den 50. Todestag, da hätte ich mir vielleicht doch eine kommentierte Ausgabe auch mal zur Todesfuge gewünscht. Es sind ja sehr, sehr viele Anspielungen drin. Es gibt Verweise auf Johann Sebastian Bach, nicht nur die Kunst der Fuge als musikalisches Handwerk, sondern auch aus den Passionen. Es gibt Verweise auf Heinrich Heine, es gibt Verweise auf die Bibel, logischerweise aufs Alte Testament, die Klagelieder des Jeremias, auf das Hohelied. Es gibt noch verschiedene andere Hinweise. Und da hätte ich mir schon mal eine Ausgabe gewünscht, die einfach diese Hinweise alles sammelt, um von dort aus zur Analyse zu kommen. Das fände ich schon ganz spannend. Weil man weiß ja, Todesfuge ist ja nicht der erste Titel gewesen, sondern das war Todestango interessanterweise. Und wir haben ja vorhin das Stück gehört. Und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann spürt man, dass hier zwei Perspektiven miteinander in Beziehung gebracht werden. Also schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich abends und mittags und morgens, wir trinken und trinken. Das ist eher so die Litanei und dann kommt der Mann, ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen. Das ist eine sehr, sehr aggressive Darstellung und ich glaube, durch die Fuge hat er versucht, diese zwei Perspektiven zusammenzubringen. Also in der Deutung wäre schon noch was möglich gewesen in diesem Jubiläumsjahr.
Da bleibt es nur bei Verweisen oder Hinweisen von Spahr. Jetzt lass uns noch mal auf die Rezeptionsgeschichte dieses Gedichts schauen. Die ist ja auch für sich genommen schon ziemlich interessant. Paul Celan hat selbst gerade in Deutschland in den 50er Jahren viel Spott und Häme einstecken müssen für seine Art vorzutragen, aber auch für den Inhalt. Er musste sich anhören, unter anderem, Zitat, er betreibe Auschwitz-Kitsch. Also das ist wirklich ein harter Vorwurf. Welche Rolle spielt denn für Thomas Spahr in seinem Buch die Rezeptionsgeschichte der Todesfuge?
Also die ist extrem wichtig und da sammelt er, glaube ich, auch alle wichtigen Punkte oder entscheidenden Punkte zusammen. Du hast jetzt angesprochen, Niendorf 1952, es war die Gruppe 47, er wurde eingeladen auf Drängen von Ingeborg Bachmann, die damals nicht mehr seine Geliebte war, aber Schriftstellerkollegin, und die hat Hans-Werner Richter dazu gebracht, Paul Celan einzuladen.
Und auch dann zum ersten Mal dann nach Deutschland gekommen.
Zum ersten Mal und auch zum ersten Mal die Todesfuge gelesen. Und Helmut Böttiger, der große Spezialist der Gruppe 47, hat es, glaube ich, noch mehr entschlüsselt jetzt als Thomas Spahr. Es war wohl so, also es gab diese Kritik an ihm. Es gab Hans-Werner Richter, der sich hat hinreißen lassen. Es wäre Goebbels-Sound, was natürlich unglaublich ist, gegenüber dem Holocaust-Überlebenden sowas anzubringen. Da gab es schon Verwerfungen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, bei der Abstimmung war er auf Platz 3 für den Preis der Gruppe 47. Er hat 6 Stimmen bekommen, immerhin. Und er hat damals auch seine ersten Verträge bekommen. Die ersten Buchverträge sind dadurch entstanden. Also er wurde auch bekannt eben auch mit dieser Lesung und dieser Geschichte mit dem Auschwitz-Kitsch. Die kam dann erst später. Also erst hat sich dieses Gedicht, das interessanterweise Hans Egon Holthusen hat dieses Gedicht bekannt gemacht in Deutschland. Holthusen, verrückterweise SSler der ersten Stunde, Parteimitglied nach dem Krieg, dann Literaturkritiker und ziselierender Lyriker. Also es ist für sehr viel möglich gewesen. Hat aber die Qualität und die Bedeutung dieses Gedichtes sofort erkannt und hat aber, wenn ich mal so sagen will, eine Rezeptionsschablone geliefert. Aha, das Gedicht beschreibt die Wirklichkeit, aber auf der anderen Seite poetisiert es die Wirklichkeit. Und diese Poetisierungsseite wurde dann später eben auch in Kritik umgewandelt, was Celan extrem getroffen hat. Er hat sich ein Stück weit immer von diesem Gedicht dann auch distanziert. Es sei lesebuchreif gedroschen, hat er mal gesagt. Aber es war natürlich ein unglaublich wichtiges Gedicht, das auch mich in der Schule klarerweise wollten uns mit diesem Gedicht auseinandersetzen. Also in der Rezeptionsgeschichte, finde ich, bringt der Thomas Spahr einfach die wichtigen Elemente und auch die Kritiken, die verschiedenen Seiten, die eben auch Celan, man muss sagen, irgendwie sehr belastet haben, gerade die Kritik, weil er psychisch sehr labil war und hinter dieser Kritik natürlich auch immer Antisemitismus vermutet hat.
Unterm Strich, wie fällt dein Fazit zu Thomas Spahr aus?
Unterm Strich würde ich sagen, es hat ein bisschen Probleme, es ist sehr kleinteilig, ich fand den Anfang sehr, sehr gut, aber es ist nicht hundertprozentig durchgearbeitet. Es sind in Briefen von Ingeborg Bachmann und in Gedichten von in der berühmten Engführung sind Fehler drin, also Druckfehler, das ist schon das eine. Und bei vielen Elementen, bei vielen Stücken, Szenen merkt man einfach, sie sind, man denkt eigentlich, jetzt geht es erst los und dann sind sie schon fertig. Beginnt man in einem, wird was wiederholt ohne Verweis auf was Früheres. Also richtig durchgearbeitet kommt mir das Buch ehrlich gesagt nicht.
Hätte man vielleicht noch bis zum 100. Geburtstag warten sollen. Thomas Spahr, die Todesfuge, Biografie eines Gedichts, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt.